Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Mit dem Wochenspruch aus Jeremia 17, Vers 14 begrüße ich die Gemeinde ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst. Begrüßen möchte ich ganz besonders Herrn Hartmut Diehl aus Uggersdorf, der heute den Gottesdienst mit uns feiern wird. Und begrüßen möchten wir natürlich auch die Gemeindeglieder, die den Gottesdienst später zu Hause auf dem CD oder auf dem Stick hören werden. Bekannt zu geben ist noch Folgendes. Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis. Und am Dienstag um 16 Uhr ist wieder Konfi-Unterricht hier in Medenbach in der Kirche. Kommenden Sonntag um 11 Uhr ist Gottesdienst mit Dr. Marcel Werner. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag für die eigene Gemeinde betrug 107,99 Euro. Dafür sei allen herzlich gedankt. Und die Kollekte von heute ist für die Notfallseelsorge bestimmt. Dann nach einer Einladung vom CVM Breitscheid zum 100-jährigen Jubiläum werden Bibelabende stattfinden, und zwar vom 21. bis 23. Oktober, jeweils um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Breitscheid. Das Ganze ist eine Veranstaltung, die wird der Pfarrer in Ruhe, Herbert Volk, begleiten, wird da sein. Aber es wird um Anmeldung gebeten, weil die Sitzplätze begrenzt sind, und anmelden kann man sich beim Thorsten Reichel in Breitscheid. Dann hören wir nun das erste Lied, die Nummer 165.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese Psalm 51, Vers 1. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wir wollen die vergangene Woche bedenken und bekennen. Barmherziger Gott, wer kann sich davon freisprechen, mit Scheuklappen zu gehen, rasend vor Zorn zu sein, taub gegen jede Einsicht zu handeln, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, stur wie ein Ochse in sein Unglück zu laufen, kalt wie ein Eiszapfen über die Not der Welt hinwegzusehen? Wer kann sich davon freisprechen, nicht einmal von dieser oder jener Situation gestanden zu haben? Wer oder was hat uns da im letzten Augenblick gerettet? Du, Gott, hast Erbarmen mit uns. Auch uns lass barmherzig werden. Herr, erbarme dich über uns. Gott spricht: Solange ich lebe, ich habe keinen Gefallen am Tod des Schuldigen, sondern daran, dass er auf seinem Weg umkehrt und am Leben bleibt. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried und den Menschen ein Wohlgefallen. Wir wollen beten. Was gehört mit zum Schwersten im Leben? Geduld mit sich selbst und mit anderen zu haben. Wir verurteilen zu schnell. Unsere Zunge ist manchmal schnell und giftig wie die Zähne der Kobra und scharf wie die Pranken eines Löwen. Wir verletzen, weil wir selbst verletzt wurden. Jesus bittet uns, den Feind zu lieben, und wir schaffen nur mühsam die Liebe zu denen, die uns nah sind. Wenn du uns nicht überwindest, Gott, sind wir uns selbst ausgeliefert. Komm zu uns mit der Kraft deines Wortes. Amen. Ich möchte Verse lesen aus dem Matthäusevangelium, aus dem 5. Kapitel, die Verse 38 bis 48. Ihr habt gehört, dass da gesagt ist: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dir jemand einen Streich gibt auf deine rechte Backe, den biete die andere auch an. Und wenn jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem ab, der dir abborgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Sonderliches? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Halleluja. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis und wenn ihr möchtet, könnt ihr es ruhig von eurem Platz mitsprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören jetzt zwei Verse aus dem Lied 295, Wohl denen, die da wandeln. 295, Verse 1 und 2. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Vor einigen Jahren habe ich mal mit meiner Frau eine Fahrradtour unternommen. Ich meine, wir fahren öfter schon mal mit dem Rad und das ist bei uns noch ziemlich anstrengend, weil wir haben noch keinen Motor unten dran. Und wir werden so immer so ein bisschen angestaunt, wenn uns da diese schnellen Leute entgegenkommen, als wenn wir aus dem letzten Jahrhundert wären. Aber wir versuchen das ja immer so zur Gesundheit zu machen. Und da ich schon sonst nicht so viel körperlich mache, ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Eigentlich wollten wir nicht so weit fahren. Wir wollten nur zum Ahrtalsee und wieder nach Hause. Das ist ja noch einigermaßen zu schaffen. Ihr müsst natürlich schon weiterfahren, 2 Kilometer weiter. Vielleicht schon bitter mühsam für euch. Als wir dort angekommen waren, haben wir uns überlegt, dass wir auch gut von dort über Ahrt und Bermoll und Dreisbach und Sinn wieder nach Hause fahren könnten. Den gleichen Weg wieder nach Hause, das mache ich schon beim Skifahren nicht so gerne. Ich gucke immer, dass ich irgendwie einen anderen Weg finde. Gute Idee, los ging's. Zuerst, muss ich sagen, ging's ziemlich bergauf. Wieder die Sache mit dem Motor, schwierige Geschichte. Nach einigen Kilometern war die Höhe erreicht und jetzt ging's endlich bergab. Ich liebe bergab. Ich habe eben, wie gesagt, kein Akkufahrrad und da ist man manchmal aufs Bergabfahren ziemlich angewiesen. Bergab auf einem zwar kurvigen, aber geteerten Weg nach Dreisbach. Kurz vor Dreisbach, ich konnte schon die ersten Häuser sehen, eine Querrille auf diesem guten, ausgebauten Weg. Und ihr ahnt schon, was passiert. Ich will es nicht weiter beschreiben. Ich bin dann über den Lenker abgestiegen und mit ziemlich gutem Tempo und dann auf den Asphalt geknallt. Überall war meine Haut abgeschürft. Ich sah aus, als käme ich aus dem Krieg. Die Leute im ersten Haus saßen vorne, waren beim Kaffee trinken. Ich habe denen wahrscheinlich irgendwie einen Appetit verdorben. Jedenfalls haben die gefragt, ob die einen Notarzt holen sollten. So schlimm war es wieder nicht, aber ich blutete überall. Glücklicherweise war nichts gebrochen. Es war glimpflich verlaufen. Ich hätte mir schlimmste Verletzungen zuziehen können, wenn nicht sogar den Sonntagsausflug mit dem Tod bezahlen können. Das hat schon nicht wenige Leute, die haben sich das Knie gebrochen bei dieser ganzen Geschichte. Die Helmpflicht bei Fahrradfahrern, und ich hatte keinen Helm auf, war ja schon ein paar Jahre her, wird selten diskutiert. Ich nehme an dieser Diskussion sowieso nicht mehr teil. Höchstens erzähle ich mal meine Geschichte. Wie hat einer gesagt, je älter man wird, umso mehr Geschichten kann man erzählen. Das ist eine Geschichte, die ich erzählen kann. Es geschehen ziemlich viele Unfälle mit gefährlichen Kopfverletzungen bei Fahrradfahrern, die keinen Helm aufgesetzt hatten. Ich bin mir meiner Sache ziemlich sicher in diesem Punkt. Ich setze zudem, oder seitdem, muss man sagen, immer meinen Fahrradhelm auf. Das ist schon der zweite, den ich habe. Der wird mit der Zeit irgendwie, wird das Plastik so komisch. Jedenfalls, das funktioniert ziemlich gut. Paulus macht deutlich, für Christen besteht nicht nur Helmpflicht, sondern Schutzanzugpflicht, wenn man an der richtigen Stelle in der Bibel lesen. Und ich möchte den Predigttext lesen, über den ich heute mit Ihnen nachdenken möchte. Wir finden in dem Brief des Paulus an die Epheser, Kapitel 6, Verse 10 bis 18. Er sagt, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Also, jetzt setze ich mal den Helm wieder ab und lege den mal hier hin, falls er dort liegen bleibt, damit ihr das immer so ein bisschen im Auge habt, die ganze Geschichte. Paulus benutzt hier in unserem Text ein militärisches Bild. Christen haben die Seite gewechselt. Sie haben das Land der Finsternis verlassen und sind ins Land des Lichtes eingereist. Sie leben nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels, sondern unter der Herrschaft von Christus. Nun stehen sie mitten in dieser Auseinandersetzung zwischen der Finsternis und dem Licht. Christsein ist Kampf und nicht Chillen in der frommen Kuschelecke. Christen befinden sich in einer großen und harten Auseinandersetzung. Der Feind ist nicht sichtbar, aber dennoch ganz deutlich spürbar. Paulus sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. In den 60er Jahren, als ich so langsam sozialisiert wurde in unserer Gemeinde in Uggersdorf, hatten wir Jugendkreis. Da kam das schon mal vor, dass wenn wir Jugendstunden hatten, flog die Tür auf und da kam so, ich will mal sagen, so die normale Dorfjugend rein, die immer gedacht haben, da sitzen die Frommen gerade zusammen. Und die haben dann mal diese ganze Veranstaltung eingenordet. Das passiert heute nicht mehr. Heute kannst du sagen, Junge, du gehst verloren. Du musst mal was an deinem Leben machen. Sag ich, jawohl, da hast du recht. Ich muss unbedingt dringend mal was an meinem Leben machen. So kann das nicht weitergehen. Und wenn du sagst, ja, guck mal, wie gehst du mit deiner Familie um? Wie gehst du mit deinen Freunden um? Jo, da müsste ich mal wirklich überdenken, die ganze Geschichte. Heute ist alles weichgespült. Manchmal denke ich mir, entweder waren wir damals anders oder die Dorfjugend war damals anders. Die haben gemerkt, dass da was läuft, was sie nicht so richtig in den Griff kriegen. Und wir haben gedacht, ja meine Güte, wir haben auch manchmal provokante Dinge gesagt, weil wir der Meinung waren, wie man so, wenn man zum Glauben kommt, muss man ja wirklich die ganze Welt, muss man ja in irgendeiner Art und Weise möglichst schnell bekehren. Dass das auch manchmal ein bisschen lieblos war, gebe ich zu. Im Vordergrund stehen Menschen, die Feindschaft zeigen und Böses tun. Aber diese Menschen sind nicht frei, sondern sie werden fremdbestimmt. Sie sind Marionetten oder hängen so an den Fäden, die der großen Marionettenspieler im Hintergrund zieht. Im Vordergrund stehen Ereignisse, die geschehen, aber diese Ereignisse passieren nicht zufällig. Sie haben einen Hintergrund. Sie sind vorbereitet. Sie sind gezielte Methoden, die der unsichtbare Gegner sich überlegt hat. Denken wir an Syrien. Dort spüren sie was von den teuflischen Mächten, den Kosmokratoren, den Menschen, Terrorgruppen, ganze Völker manipuliert werden, die die Völker beherrschen und bestimmen können und sogar Großmächte, die Russen und die Amerikaner, gegeneinander aufhetzen. Beschäftigen Sie sich mit den Christen, die in den Gefängnissen Pakistans, des Iran, in Eritrea oder Nordkorea grausam gefoltert und gefangen gehalten werden, dann sehen Sie etwas von den dämonischen Geistern, von denen Menschen besessen sein können, die sich eine Bosheit nach der anderen ausdenken. Oder sprechen Sie mit den Menschen in unserem Volk, die mit großer Gleichgültigkeit oder Aggression reagieren, wenn sie auf den christlichen Glauben angesprochen werden. Sehen Sie sich die vielen an, die einmal ganz dabei waren und jetzt weg sind. Ich habe heute Morgen dort hinten mich ein bisschen unterhalten. Wir hatten vorher ungefähr 50, 60 Leute morgens im Gottesdienst in Ugarstadt. Wir kriegen nur noch 28 in der Pandemie da rein in die Kirche. Aber es sind immer noch Plätze frei. Manchmal habe ich den Eindruck, es wird ganz gemütlich als Anlass genommen, nicht zu kommen. Es ist ja so gemütlich zu Hause. Wir machen Videos davon, man kann es abends schön beim Essen anschauen. Was sollen wir machen, wenn wir die Leute, die kommen, addieren zu denen, die es übers Video, das sieht, weiß man ja genau, wie viel es sind. Wenn man das addiert, sind es noch mehr, als wir vorher im Gottesdienst hatten. Deswegen machen wir es noch. Aber ich habe manchmal keine Lust. Seit Februar mache ich sonntags nichts anderes als das Video vorbereiten. Ein schleichender Prozess brachte die Menschen ganz langsam auf einen anderen Weg. Weg von Christus. Weg von den Christen. Paulus spricht von den listigen Anschlägen des Teufels. Das Wort Methoden wird hier verwendet. Kluge Methoden werden angewandt, um Menschen zu bekämpfen und zu verführen. Wenn das, was hier beschrieben ist, die Wahrheit ist, dann stehen wir einer unheimlichen Wirklichkeit gegenüber. Keiner von uns kann aus eigener Kraft in diesem Kampf bestehen. Es wäre so, wie wenn wir mit einer Soft-Air-Pistole gegen einen Panzer antreten wollten. Und ihr wisst, was Software ist. Gell? So, die kleinen Dinger da vorne oder raus. Das ist der Grund, warum Paulus schreibt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Die Waffenrüstung Gottes, die Kampfkleidung für den geistlichen Kampf, ist Jesus selbst. Wer ihn aufgenommen hat, in dem er lebt, und wer in ihm lebt, ist stark in der Macht seiner Stärke. Dann wird aber auch beschrieben, wie alles zu dieser Waffen, was alles zu dieser Waffenrüstung Gottes gehört. Es wird gesagt, was wir durch die Verbindung zu Christus alles haben. Die einzelnen Teile der Waffenrüstung müssen bewusst angelegt werden. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, heißt, wir müssen aktiv werden. Der Gebrauch mit der geistlichen Kampfausrüstung müsste dann im Kampf des Lebens auch eingeübt werden. Ergreift die Waffenrüstung Gottes. Es geht darum zu bestehen, Widerstand zu leisten und das Feld behalten zu können. Erstens, der Gürtel der Wahrheit. Zweitens, der Panzer der Gerechtigkeit. Drittens, die Stiefel des Evangeliums. Viertens, der Schild des Glaubens. Fünftens, der Helm des Heils. Sechstens, das Schwert des Geistes. Ist euch an diesen Waffen mal was aufgefallen? Nicht so, gell? Aber ich bringe euch mal auf den Pfad. Habt ihr schon mal gemerkt, dass da was drinsteht von Pfeil und Bogen, wo man aus der Ferne auf andere schießen kann? Oder von Speeren, die man weit werfen kann? Das hier sind alles Verteidigungswaffen. Da ist keine einzige Angriffswaffe dabei. Erstens, der Gürtel der Wahrheit. So steht nun fest und gürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Paulus hat bei seiner Beschreibung der geistlichen Waffenrüstung einen römischen Legionär vor Augen. Und ich habe normal ein Bild vorbereitet, das hätte ich jetzt da an die Wand werfen können, aber ich weiß nicht, wie in Medenbach hier die Maschine da geht. Da ist ein Bild von so einem Legionär, da sind alle die Dinge, von denen ich heute hier rede, drauf. Zuerst muss der römische Soldat das Untergewand anziehen. Das ist eine mühsame Geschichte. Dieses Gewand wird dann mit einem Gürtel irgendwie festgezurrt. Der Gürtel, der unser ganzes Leben wie bei einem Gewand durchziehen und zusammenhalten muss, ist die Wahrheit. Jeder Mensch lebt in einer Art Lebenslüge. Er macht sich über seinen eigenen Zustand im Allgemeinen etwas vor. Hinter dieser Lebenslüge steht Satan, den Jesus den Vater der Lüge nennt, den Erfinder der Lüge nennt. Wenn es der andere macht, ist er ein Geizkragen. Wenn ich es mache, ist es Sparsamkeit. Wenn es vom anderen kommt, ist es Lieblosigkeit. Bei mir ist es natürlich Aufrichtigkeit. Ich bin eben geradeaus. Beim anderen ist es Rechthaberei. Bei mir bezeichne ich dasselbe Verhalten als Charakterfestigkeit. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann erkennt er die Wahrheit. Er sieht sich so, wie Gott ihn sieht. Ich erkenne, die Wahrheit ist, ich bin schwach, ich bin voller Fehler und ein verlorener Sünder. In mir sind Neid, Hass, Wut, Sorge und Undankbarkeit zu finden. Ich bin einer, der nicht Herr ist über seine Gedanken, einer, der sich treiben lässt von seinen Trieben. Und ich habe das Bedürfnis, ich möchte da raus. Ich möchte frei sein. Wir alle müssen wahrhaftig und echt werden vor Gott und den Menschen. Und das gibt uns Halt, Festigkeit und Sicherheit. Eben dieser Gürtel der Wahrheit. Zweitens, der Panzer der Gerechtigkeit. Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Über das mit dem Gürtel versehene Untergewand wird der Brustharnisch gezogen, also dieses, wo man immer so die Sixpacks auf dem Blech abgebildet sieht. Ihr kennt das Bild von den römischen Soldaten, gell? Sieht ja tierisch gut aus. Der Brustharnisch schützt das Herz. Wenn da ein Pfeil reingeht oder einer reinsticht, dann ist der Soldat tot. Das Herz steht für das Personenzentrum. So wie die Rippen unser Herz schützen, soll uns auch der Panzer der Gerechtigkeit Schutz bieten. Es gibt eine Gefahr mit tödlichen Folgen, sie heißt Selbstgerechtigkeit. Schnell kommt's dahin, dass ein Christ den Panzer der Gerechtigkeit ablegt und dafür die saubere Weste der Selbstgerechtigkeit anzieht. Aber diese Weste ist möglichst angenehm für einen Spaziergang, aber sie wird keinem einzigen Schwertstreich des Feindes standhalten. Gerechtigkeit ist ein Begriff, der die Vollkommenheit Gottes ausdrückt. Weil Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, können unsere Sünden vergeben werden. Bezahlt werden muss, auch wenn wir es nicht bezahlen. Jesus hat es bezahlt. Gott kann uns gerecht sprechen. Es gilt jetzt Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, wie man in einem Lied singen kann. Wie behalten wir die Gerechtigkeit? Jede Sünde zerreißt den Panzer der göttlichen Gerechtigkeit. Man muss sich das so vorstellen, als wenn dieses Blechteil hier rostet und vermodert und plötzlich durchlässig wird. Was nicht an Jesus ausgeliefert ist, kann er nicht bedecken, kann er nicht reparieren. Und darum ist es wichtig, Sünden sofort vor Jesus Christus zu bekennen und ihn um Vergebung zu bitten. Bindungen, von denen wir nicht frei werden, muss man bei einem Seelsorger vielleicht bekennen. Und wo das geschieht, erfahren wir dann Freiheit und eine wunderbare Geborgenheit. Nichts kann uns schaden. Alles prallt ab an diesem Panzer der Gerechtigkeit. Nicht unsere Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit. Das eigene Gewissen, das uns belastet, ebenso wie die Worte von Menschen oder Lebensumstände, die uns ans Herz gehen. Der Gürtel der Wahrheit, der Panzer der Gerechtigkeit, die Stiefel des Evangeliums. An den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Die Stiefel ermöglichen das Gehen über steinige Straßen und auf langen Wegen. Sie sind ein Bild für die Sendung der Gläubigen. Viele von uns kennen Jesus. Sie haben zum Glauben an ihn gefunden. Wie kam es dazu? Immer waren es Menschen, die ihnen das Evangelium gesagt haben. Und da gibt es ja Untersuchungen in unserer Kirche, wo man mal die Leute, die zum Glauben gekommen sind, gefragt hat, was hat euch denn an diesen Punkt gebracht, dass ihr die Entscheidung getroffen habt, Jesus Christus ist was für mein Leben, ich möchte mit ihm zukünftig gehen. Und da haben die Leute gesagt, das sind immer wieder Kontakte gewesen mit Christen. Und immer wieder haben die uns was gesagt. Und immer wieder haben wir abgelehnt. Und bis irgendwann einmal wir über diese Dinge zum Nachdenken gekommen sind. Und dann haben wir uns entschieden. Will heißen, Menschen, die schon zum Glauben gekommen sind, erzählen es denen weiter, die es noch nicht wissen. Durch Menschen sind wir zum Glauben gekommen, die uns diese Botschaft gesagt haben. Und jetzt seid ihr selbst dran. Dass andere ebenfalls davon erfahren, dass Jesus lebt und davon, was Jesus machen kann. Es muss uns ein dringendes Anliegen sein, dass unsere Kinder Jesus kennenlernen. Petrus konstruiert einen Fall. Eine Frau ist gläubig geworden, aber ihr Mann kennt Jesus noch nicht und hält sie auch nicht zur Gemeinde. Diese Frau versucht jetzt ihren Mann ohne Worte zu gewinnen. Sie lebt ihm vor, was Jesus gezeigt hat. Sie betet regelmäßig für ihn. Schließlich kommt er zum Nachdenken und findet Jesus. Wir müssen endlich die gemütlichen Hausschuhe der Gleichgültigkeit ausziehen und die Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden, anlegen. Und wir müssen die High Heels des Stolzes ablegen und bereit sein, für die Weitergabe des Evangeliums Spott und Ablehnung anzustecken. Wir müssen die Jogging-Schuhe der Feigheit ablegen und damit aufhören, den Gesprächen über den Glauben davonzulaufen. Jeder Christ, alle, die ihr heute Morgen hier seid, alle sind berufen, das Evangelium weiterzusagen. Ihr seid nicht verantwortlich dafür, was hinterher passiert. Ihr seid nicht, wie man in der Betriebswirtschaft sagt, ihr seid nicht ergebnisverantwortlich. Aber ihr seid verantwortlich dafür, es weiterzusagen. Durch das Reden über unseren Glauben und unser Leben mit Jesus wird uns wieder deutlich, was unser Auftrag ist. Wann habt ihr das letzte Mal Glaubensgespräche mit jemand geführt, der Jesus noch nicht kennt? Der Gürtel der Wahrheit, der Panzer der Gerechtigkeit, die Stiefel des Evangeliums, der Schild des Glaubens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Der römische Legionär ist auch mit einem Langschild ausgerüstet, das heißt Tyra. Das ist fast so groß wie eine Tür. Also die waren schon fit damals, dass die das alles tragen konnten. So ein hohes Schild. Und nicht nur aus Holz, da vorne auch noch Blech drauf. Also das ist schon schwer. Der Glaube hat auch eine schützende Funktion. Es geht um eine ununterbrochene Verbindung mit Jesus. Es kommt darauf an, dass wir unsere Stellung hinter diesem Langschild einnehmen, dahinter sich unter Umständen ducken. Der Glaube wird auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen gestärkt. Die Römer haben in ihren Kämpfen immer wieder die Schildkrötentaktik gebildet. Und wer schon mal Asterix gelesen hat, ich habe schon immer gesagt, Asterix trägt zur Bildung bei. Da kann man manchmal ein Bild sehen, die ganzen Schilde rundherum und dann oben, tschak, 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 lauter Schilde oben drauf und in der Mitte geht ein Schild hoch, da konnte man gucken, wo man gerade hinwandert. Das ist die Schildkrötentaktik. Die Soldaten standen ganz eng zusammen, haben ihre Schilde vor sich und über sich. Und so konnten sie dem Pfeilhagel der Feinde leicht abwehren. In der Gemeinschaft mit anderen Soldaten waren sie besonders sicher. Es gibt viele Pfeile, die auf uns zufliegen. Diese Pfeile haben Namen. Sie heißen zum Beispiel Entmutigung, Zweifel oder Enttäuschung. Diese Pfeile sind feurig. Sie verletzen. Wir fühlen uns getroffen. Sie brennen aber auch. Sie stecken an und brennen nieder, was von ihnen getroffen wird. Mich hat es sehr getroffen, als ich hörte, dass die Frau von einem Freund, der selbst gesundheitlich sehr angeschlagen ist, an einem schweren Gehirntumor erkrankte. Inzwischen ist sie auf einer Palliativstation. Beide sind gläubig. Oder dass die Kinder, denen man erklärt hat, wie das geht mit dem Glauben, ausziehen und von nichts mehr wissen wollen. Das tut weh. Das sind dann feurige Pfeile, die uns treffen. Die sagen, na, gib doch auf, was soll der Kram? Was hat's gebracht, dass du das erzählt hast? Ich bin nicht ergebnisverantwortlich. Ich bin aber verantwortlich dafür, es weiterzusagen. Also tue ich es. Und soweit es überhaupt geht, tue ich es auch mit Liebe und nicht mit Druck. Und an manchen Punkten habe ich ein bisschen zu viel Druck angewandt. Ich habe gesagt, komm, jetzt ist Gottesdienst, lass uns da mal hingehen. Hätte ich vielleicht das lassen sollen. Jeder muss über diese Dinge nachdenken in seinem Leben. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der Gürtel der Wahrheit, der Panzer der Gerechtigkeit, die Stiefel des Evangeliums, der Schild des Glaubens, der Helm des Heils. Nehmt den Helm des Heils. Ich will nicht sagen, dass mein Fahrradhelm ein Helm des Heils ist. Es ist nur mal ein Bild. Der Helm schützt den Kopf. Der Kopf ist der Bereich unserer Gedanken. Es gibt so viele Gedanken, die uns verwirren und die uns durcheinander bringen. Manche Gedanken werden wir nicht mehr los. Gedanken sind Mächte, die unser Verhalten beeinflussen und bestimmen. Von diesen Gedankenmächten müssen wir uns durch den Helm des Heils schützen. Wir setzen den unheilvollen Gedanken heilsame Gedanken entgegen. Gedanken des Friedens. Da sind zum Beispiel die Aussagen der Bibel, in denen betont wird, was wir wissen können und worüber wir gewiss werden können. Wir wissen, dass wir neues Leben haben. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Oder die Gewissheit der zielführenden Lebensbestimmung. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich muss fairerweise sagen, an manchen Punkten sehe ich das nicht. Denen, die Gott lieben, ich kenne eine Menge Leute, die Gott lieben, da dienen nicht alle Dinge, die sie erleben, zu ihrem Besten. Aber wie hat mal ein Freund von mir gesagt, du guckst immer nur auf die 70 Jahre. Geh hin, guck mal auf die ganze Ewigkeit. Und dann stimmt's. Über die ganze Ewigkeit hinweg stimmt's. Sonst könnten wir nicht sagen, dass die Leute, die in Afrika jeden Tag kämpfen müssen, damit sie was zu essen und zu trinken haben, denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Was wollen wir sagen? Das können wir so nicht sagen. Sondern es werden einfach Dinge passieren über den langen Lauf einer Ewigkeit, die wir so nicht verstehen können. Oder die Gewissheit absoluter Geborgenheit. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns scheiden. Der Gürtel der Wahrheit, der Panzer der Gerechtigkeit, die Stiefel des Evangeliums, der Schild des Glaubens, der Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Nehmt das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Als ich die Predigt vorbereitet habe, da ist mir unwillkürlich eingefangen, Krieg der Sterne. Die haben so ein Ding, so einen Griff, schalten die ein, habt ihr gewiss schon gesehen, da kommt vorne dieses rote Licht oder dieses blaue Licht, je nachdem, ob das ein guter oder ein schlechter ist, was die Jedis haben, das kommt da vorne raus. Und dann wehren die sich, und wenn auf sie geschossen wird, machen sie immer so zack, zack, zack und können noch gegen die Dinger, die auf sie geschossen werden, können die abwehren. Nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das Schwert ist die einzige Verteidigungswaffe dieser geistlichen Waffenrüstung. Verteidigungswaffe. Das andere, was wir bisher hatten, schützt nur. Wie das geht, sehen wir am besten bei der Versuchung von Jesus. Jesus wurde nach 40 Tagen Fasten in der Wüste vom Teufel versucht. Er besteht die Versuchung, indem er messerscharf alle Anfragen des Teufels mit Worten der Bibel antwortet. Es steht geschrieben, zack, zack, haarscharf blitzt das Schwert des Geistes ab. Schlag auf Schlag bei Jesus und der Versuchung. Jesus soll aus Steinen Brot machen und so zeigen, dass er Gottes Sohn ist. Jesus antwortet, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Der Teufel stellt Jesus oben auf die Zinne des Tempels und will, dass er sich hinabstürzt, um so zu beweisen, dass er Gottes Sohn ist. Jesus entgegnet, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der Teufel zeigt Jesus alle Reiche der Welt und verspricht, ihm die Weltherrschaft zu übertragen, wenn er vor ihm niederfällt. Doch Jesus antwortet, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben. Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Das Schwert des Geistes. Die Worte Gottes sind oft das Einzige, was ich in Anfechtungen noch in der Hand habe. In Extremsituationen, bei Krankheiten, bei Verlust im Alter und im Sterben helfen keine Erfahrungen und keine menschlichen Gedanken mehr, sondern nur noch das, es steht geschrieben und ich verlasse mich drauf und basta. Das Schwert ist das Einzige, was ich noch in der Hand habe, wenn es dunkel wird. Täglich neu müssen wir uns wappnen mit dieser geistlichen Waffenrüstung. Am Schluss betont Paulus im Gebet, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Durch das fortwährende Gebet kann ich die geistliche Waffenrüstung anziehen und sie auch gebrauchen. Danke für deinen Gürtel der Wahrheit. Hilf mir, deine Wahrheit zu erkennen und in deiner Wahrheit zu leben. Danke für den Panzer der Gerechtigkeit. Du sprichst mich gerecht. Ich bin dir recht, Herr. Die Stiefel des Evangeliums will ich jetzt auch anziehen. Zeige mir, wem ich heute was weitersagen kann. Danke, dass du mir den Schild des Glaubens, das Vertrauen auf dich gibst. Ich will mich an dich halten und hinter dir verstecken, wenn die Pfeile mir entgegenfliegen. Danke, dass du mein Denken schützt mit dem Helm des Heils, sodass ich deine Gedanken denken kann, und hilf mir, mit deinem Wort, dem Schwert des Geistes, zu kämpfen und dieses Schwert niemals aus der Hand zu legen. Amen. Und der Friede der Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen Fürbitte halten und beten. Herr, vergib uns und lass uns vergeben. Herr, sei uns barmherzig und lass uns barmherzig sein. Herr, tröste uns und lass uns trösten. Herr, liebe uns und lass uns den Feind lieben. Herr, stärke uns und lass uns stärken. Herr, ermutige uns und lass uns Mut machen. Herr, weine über uns und lass uns mit anderen weinen. Herr, streite für uns und lass uns für Schwache eintreten. Herr, verlasse uns nicht und lass uns für andere da sein. Herr, sieh nicht auf unsere Sünden und lass uns keinen Menschen richten. Herr, lache mit uns und begabe uns mit dem nötigen Humor. Herr, sei großzügig mit uns und mach uns freigebig für die Armen der Welt. Und alles das, was wir sonst noch auf dem Herzen haben, wollen wir vor dich bringen, indem wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen den Herrn um seinen Segen bitten. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Unser Herr richte sein Angesicht freundlich auf euch und schenke und erhalte euch seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag und eine super Woche. Ciao, bis wieder mal.